Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral und zwar zu unserem Format, dem Corporate Sustainability Briefing, in dem wir euch ja einmal im Monat über News, Learnings, Highlights, aber auch Lowlights informieren. Und wir, ja, wie immer ist Alex dabei. Moin Alex, wie geht's dir?
Moin, ja, mir geht's gut. Ich habe zwar eine Stimme, da könnte man ja von bis zu denken. Mir geht's aber gut. Keine Sorge.
Das freut mich ja zum Glück. Wir haben ja gleich noch ein Meeting 101 im Raum. Aber ja, ist manchmal so, dass sich irgendwas auf die Stimme setzt. Ne?
Genau.
Alright, ich würde sagen, let's dive in. Was gibt's so Neues?
Ja, so einiges. Und das will ich natürlich unseren treuen Zuhörerinnen nicht vorenthalten. Zum einen gab's Anfang Juli die Veröffentlichungen der EFRAG. Und hier wurden erste Arbeitsunterlagen zur Überarbeitung der ISRS veröffentlicht. Und was steht da drin? Ja, es sind 66% weniger Datenpunkte, 50% weniger verpflichtende Angaben, 277 Freiwilligpunkte wurden gestrichen und auch die Policies, Actions und Targets wurden vereinfacht. Ein Tag später wurde dann die CSRD Quick Fix Reform von der Europäischen Kommission verabschiedet. Und dieses Quick-Fix-Paket gewährt nun diesen Wave-1-Unternehmen, also jene, die erstmals für das Geschäftsjahr 24 unter die CSRD fielen, eine zweijährige Übergangsregelung. Das heißt, sie dürfen bestimmte zusätzliche Berichtspflichten weiterhin auslassen. Was jetzt so als Entlastung verkauft wird, bedeutet faktisch ein mehrjähriges Aussetzen zentraler Berichtspflichten. Und besonders betroffen sind die Themenstandards E4, also die Biodiversität. Wir wissen alle, ohne Biodiversität kein Leben. Sowie S1 bis S4, also eigene Belegschaft, Arbeitskräfte in der Lieferkette, betroffene Gemeinschaften und auch Verbraucherinnen und Endnutzerinnen. Die ESG-Expertin Christina Noll schreibt hierzu, die starke Priorisierung des Standards Klimawandel E1 bei gleichzeitiger Vernachlässigung der übrigen Umwelt- und Sozialstandards widerspricht dem systemischen Ansatz der CSRD, denn alle E- und S-Themen sind natürlich klar und trennbar miteinander verknüpft. Und ja, hier werden einfach planetare Grenzen nicht ausreichend berücksichtigt. Und es ist eigentlich so, dass das zentrale Ziel der CSRD verfehlt wird, und zwar Risikomanagement und Resilienzförderung. Schauen wir mal, wie es da weitergeht bei dieser Deregulation Wave. Passend dazu, etwas optimistisch, haben Anfang Juli über 100 Unternehmen und Investoren, darunter auch Nokia, EDF und IKEA, sich öffentlich gegen eine Abschwächung der Nachhaltigkeitsgesetze ausgesprochen und eine klare Risikobasierung, Transparenz und mittelgroße Berichtsgrenzen, also ab 500 Mitarbeitenden, gefordert. Und sie argumentieren, nachhaltige Regeln fördern Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Und natürlich muss die EU weiterhin in ihrer Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit bleiben. Wenn man sich so anschaut, was in der Welt passiert, hatten wir ja auch schon mal in einem Corporate Sustainability Briefing, sieht man ja auch, dass es in anderen Ländern wie China, wo ja auch viele deutsche Unternehmen tätig sind, aktuell eine ganz andere Entwicklung gibt, und zwar die einer Regulation und nicht Deregulation. Dann fand ich auch noch super spannend, die SBTI, also die Science-Based Targets Initiative, hat ihren lang erwarteten Standard für Finanzinstitute veröffentlicht. Und der gibt erstmals konkrete Vorgaben zu emissionsbezogenen Aktivitäten wie Kapitalmarktgeschäften, Immobilienfinanzierung und Entwaldung. Und ein Kernpunkt dieses Standards ist, dass Banken fossile Energieprojekte bis 2030 weiter finanzieren dürfen, mit der Begründung, dass sie so Einfluss auf deren Klimapolitik ausüben können. Also ich finde, dieser Kompromiss verdeutlicht das Dilemma zwischen strenger und praxisorientierter Regulierung, also zu streng und kaum nutzbar oder zu lax und unglaubwürdig. Und ich habe da mich auch noch nicht so ganz entschieden, was ich davon halten soll. Ja, dann ganz spannend, habe ich noch rausgefunden, dass das Umweltbundesamt in Kürze, also im Herbst, eine Liste von Emissionsfaktoren zur Treibhausgasbilanzierung veröffentlicht wird. Und es gibt ja ganz viele Quellen schon und unterschiedliche Datenbanken. Und das Uber wird jetzt seine eigene Datenbank, kostenfrei zugängliche Datenbank, zugänglich machen. und auch zu Methodik, Passgenauigkeit, Konsistenz etc. sehr transparent dann Auskunft geben. Und das Uber möchte eine einheitliche, qualitätsgesicherte und regelmäßig fortgeschriebene Liste erstellen, sodass ja wesentliche klimaschädliche Aktivitäten, Prozesse vor Produkte bilanziert werden können. Ich finde das wirklich richtig gut, weil wir natürlich bei Kunden auch immer wieder sehen, dass ja, Treibhausgasbilanz ist einer der ersten Schritte, die man machen sollte. Aber die Intransparenz bei Datenbanken, wo kommen die Emissionsfaktoren her etc., ist schon immens. Und deswegen befürworte ich das und finde das wirklich richtig gut. Und dann könnten wir eigentlich auch schon zum Yay des Monats rübergehen.
Let's go.
Ja, wahrscheinlich haben es alle mitbekommen. Ich habe es auf jeden Fall ziemlich abgefeiert. Und zwar vom Klimawandel geschädigte Länder können nach Einschätzung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag nun endlich Anspruch auf Entschädigung haben. Und was ihnen zustehen müsse, nun von Fall zu Fall entschieden werden, teilte das Gericht bei der Vorstellung dieses Rechtsgutachtens mit. Aber es steht nun zumindest fest. Und eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt gehört zum Menschenrecht. Und wir müssen den Planeten schützen und die Länder müssen dafür verantwortlich machen. Und dann kann man sich natürlich fragen, wir sind ja hier im Corporate Sustainability Briefing, was das für eine Auswirkung hat auf Unternehmen. Und dazu habe ich mir auch nochmal so ein paar Gedanken gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht vollständig, aber natürlich erhöht das auch ein rechtliches Risiko durch Klimahaftung. Denn Staaten wollen ja natürlich auch die Verantwortung dann auf die Verantwortlichen legen und nicht auf sich selber. Dann Verschärfung von Sorgfaltspflichten, also genau das, diesen Backlash, den wir gerade in der EU sehen mit der CSDD und CSRD, dass eigentlich Sorgfaltspflichten dadurch wieder verschärft werden würden, damit Länder halt nicht in die Gefahr rücken, verklagt zu werden. Und ja immer noch Reputations- und Investitionsrisiken, ne? Also Unternehmen können unter Rechtfertigungsdruck geraten und auch ESG-Investoren und auch Finanzmärkte könnten sich vermehrt von Unternehmen abwenden, die ihre Verantwortung für eine saubere Umwelt missachten. Also auch ganz positiv, wie ich finde, und vielleicht ja auch für Brüssel, den starken Lobbyismusverein da, ein Zeichen, dass man doch nicht alles wieder abschafft, was da so auf den Weg gebracht wurde.
Ja, total. Jetzt bin ich gespannt, weil ich finde schon bei den News ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie ein Yay-Gefühl hatte. Das hatten wir jetzt kurz. Aber jetzt kommt ja der Fail. Erzähl mal.
Ja, der Fail, den fand ich echt krass. Laut einem Bericht von The Conference Board haben nur 432 der 3000 größten US-Unternehmen bis Mitte Juli 2025 einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Und es ist die Hälfte der Unternehmen als im gleichen Zeitraum, also 2024. Da waren es noch 831 Berichte. Und viele Unternehmen verzögern die Veröffentlichung, offenbar aus strategischen Gründen, oder verzichten auf Offenlegung, obwohl sie einen haben, als Reaktion auf die politische Gegenströmung in den USA. Ja, und das ist ja auch dieses Greenwashing. Da gab es mal einen sehr spannenden Artikel in der Financial Times zu. Den können wir nochmal verlinken. Also da, wo man früher noch gesagt hat, die Unternehmen müssen mehr veröffentlichen und aber natürlich Greenwashing vermeiden und Co., ist jetzt einfach der Trend Greenwashing. Also man hält sich bei der ESG-Kommunikation zurück, um ja nicht abgestraft zu werden von der Regierung.
Was man da ja wieder dann doch wieder positiv sehen kann, es geht weiter. Also ich glaube, viele Firmen, das ist das, was ich auch hier und da, um ehrlich zu sein, auch mittlerweile in Deutschland höre, die sagen, nee, wir machen weiter, wir haben den Weg jetzt eingeschlagen, aber wir reden nicht mehr so viel drüber. So ist es jetzt natürlich irgendwie schade, dass aus strategischen Gründen nicht mehr so viel drüber gesprochen wird. Cool finde ich es immer, dass dann viele sagen, ey, wir sind da jetzt auf dem Weg, wir machen das jetzt weiter. So, also weil es natürlich auch einfach wirtschaftlich sinnvoll ist, das zu tun. Aber ja, ist interessant.
Ich finde es eine echt blöde Entwicklung, auch in Deutschland, weil ich, also es gibt ja diese fürchterliche Sagen, tu Gutes und sprich drüber, was ich auch nicht mehr hören kann und möchte, aber es stimmt halt. Und ja, du kannst halt viel mehr bewegen, wenn du auch darüber sprichst.
Auch für andere zur Orientierung etc. Ne? Ich merke schon, vielleicht müssen wir da mal irgendwie auch einen guten Gast finden für eine normale Folge, weil es echt spannend ist, da mal einzusteigen. Ja. Alright, Learning des Monats, liebe Alex.
Ja, mein Learning des Monats war ein Artikel in der Zeit im Juli und das war ein Interview mit dem Umweltforscher Sam Hampton. Und die Überschrift lautete, Recycling wird überschätzt. Deswegen habe ich natürlich direkt draufgeklickt. Und das finde ich echt nochmal spannend, weil er sagt, diese Debatte System versus Individuum ist keine Entweder-Oder-Debatte. Und es ist, existieren ja diese zwei Sichtweisen. Also entweder die Verantwortung liegt bei ganz wenigen großen Unternehmen oder bei Milliarden Individuen mit ihrem Konsumverhalten. Und der Hampton argumentiert, nein, es ist tatsächlich beides untrennbar verbunden. Also Individuen formen Systeme durch Nachfrage und Systeme formen individuelles Verhalten durch bestehende Rahmenbedingungen. Und das fand ich nochmal so ein Aha-Moment. Natürlich wusste ich, es ist nicht so entweder oder schwarz-weiß, aber es ist doch sehr klar formuliert. Deswegen mein Learning des Monats. Und was ich dann spannend fand, war, dass er meinte, Einzelmaßnahmen wie Recycling werden doch häufig überschätzt. Und wirkungsvoller sind gezielte Änderungen wie Fleischverzicht oder eine geringere Heiztemperatur. 1 Grad weniger spart 10% Energie. Er sagt dann aber auch, dass individuelle Entscheidungen wie diese wichtig sind, aber erst im Rahmen einer gesellschaftlichen Bewegung wirklich wirksam. Dann sagt er auch noch, dass nicht Fakten, sondern Menschen, denen wir vertrauen und folgen, also Freunde, Vorbilder, unser Verhalten stärker beeinflussen und dass Veränderungen oft in spezifischen demografischen Gruppen beginnt, also Communities, junge Menschen. Und erst wenn ein soziales Kipppunktverhalten entsteht, kann gesellschaftliche Transformation einsetzen. Und das fand ich so cool, weil wir reden ja so viel auch bei FED über Communities und sind ja auch so gerade ein bisschen am Überlegen, okay, es sind krasse transformative Veränderungen, die gerade abgehen, nicht nur politisch, sondern auch mit Technologie und was ist so unser Place da drin? Und ich fand das so richtig, weil das ist es. Unser Wirkungskreis wird halt so groß, wenn wir in die Unternehmen gehen und dort Communities aufbauen, die sich einsetzen für Umweltschutz, für ein soziales, gutes Miteinander. Und das ist die dann strukturelle Veränderung, die sich dann immer weiter ausführt, weil jeder Mensch ist ja nicht nur in seiner Büro-Community, sondern auch in anderen Communities. Und das fand ich einfach teilenswert und genau, man soll natürlich trotzdem recyceln und auch sich trotzdem natürlich persönlich darum kümmern, was man so macht, aber gesellschaftliche Rahmenbedingungen und auch kollektive Normen fördern dann doch am Ende das klimafreundliche Verhalten und Selbstwirksamkeit und Engagement entfalten aber Wirkung und das ja ist doch fast so ein Appell, oder?
Ja, voll, weil also gefühlt auch so, wenn ich an meinen engen Umkreis sozusagen auch denke, kommen wir voll aus Jahren, wo wir sehr viel individuell sozusagen unseren Lebensstil angepasst haben und ein bisschen der Ernüchterung stattgefunden hat die letzten Monate im Sinne von, ey, bringt's das eigentlich, ne? So, ich bin jetzt jahrelang nicht mehr in Europa geflogen, hat das jetzt irgendwas bewirkt, so, ne? Und irgendwie ist es ja auch so bestärkend, finde ich. Also klar, es muss dann irgendwie natürlich eine gewisse Kraft entstehen aus dem Individuellen, um dann wieder gesellschaftlich zu formen, aber es braucht Zeit. Also dann jetzt zu sagen, nützt ja eh nichts, keine Ahnung, ich fliege wieder München, Hamburg, darf einfach nicht die Antwort sein und eigentlich, also mich bestärkt es total darin, dann auch zu sagen, nee, man muss hier weiter irgendwie dabei bleiben und eben genau diese Vorbilder und diese Community weiter stärken eigentlich. Ne?
Und politische Systeme ändern sich. Ne? Also so, ich freue mich auf unsere Aufnahme in 5 Jahren. Hoffentlich freue ich mich darauf.
Ja. Wir sind die Optimistinnen, ja, also in 5 Jahren.
Wir arbeiten ganz hart daran, dass wir uns drauf freuen können.
Genau. Ja, vielen lieben Dank mal wieder für deine Recherche, Alexandra. Mega interessant. Ich bin schon wieder total hyped und vor allem finde ich es cool, wie positiv wir aus der Folge rausgehen können bei all den besprochenen Themen. Und ich freue mich schon auf die nächste.
Ich mich auch.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao.